Inforadio Podcast.
Im Studio Thomas Prinzler, willkommen. Was ist eigentlich Leben? Das ist, so scheint es mir, eine richtige Sonntagsfrage. Wir wissen schließlich, was schon Aristoteles in der Antike wusste: Menschen leben, Tiere und Pflanzen, Steine nicht. Lebewesen reagieren auf äußere Reize, sie interagieren mit der Umwelt, sie tragen Informationen in sich, in den Genen, sie können sich vermehren und verändern, sie haben einen Stoffwechsel. Doch je mehr man darüber nachdenkt, desto unklarer wird die Vorstellung. Sind auch Viren Lebewesen ohne eigenen Stoffwechsel, aber mit Informationen? Beim Nachdenken über diese Frage ist mir eingefallen, was einst der Philosoph und Kirchenlehrer Augustinus zur Zeit schrieb: Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es, will ich es aber einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht. Und weil ich das auch nicht weiß, habe ich heute Ferdinand Hucho eingeladen. Er ist Biochemiker, emeritierter Professor der FU Berlin. Er hat sich sein Forscherleben mit dem Grenzbereich zwischen belebter und unbelebter Chemie beschäftigt. Willkommen, Herr Hucho. Wissen Sie eine Antwort?
Ich weiß die Antwort, dass ich es nicht weiß. Ich habe gerade noch mal gelesen vor kurzem das berühmte Buch, das Ihnen sicher auch bekannt ist, von Schrödinger, What is Life? Was ist Leben? Von 1943-44, von diesem superschlauen Physiker, der eigentlich sehr viel weiß und sehr intensiv darüber nachgedacht hat und zum Ergebnis kommt: Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir das Leben untersuchen und beschreiben können, ohne nach unbekannten Gesetzen der Physik zu suchen. Wir kommen aus mit der Physik und der Chemie, so wie wir sie kennen. Es gibt also sicher nichts Drittes, nichts Transzendentes da.
Sie sind Biochemiker, also wie gesagt, diese enge Verbindung zwischen Biologie und Chemie, das sind ja eigentlich die Experten für das Leben. Die Physiker ja, behaupte ich mal, eher weniger.
Ja, richtig. Wir Biochemiker gehen aber davon aus, dass wir es nicht wissen, was das Leben ist, sondern wir können eventuell wissen bestimmte Lebensmechanismen. Wir greifen uns einzelne Themen heraus, einzelne Lebensprozesse und sagen, die wollen wir mit den Gesetzen der Physik und Chemie erklären und verstehen. Das bedeutet aber, dass wir uns ungeheuer beschränken. Es geht um die Atmung oder es geht um bestimmte Stoffwechselprobleme. Es geht jetzt heute eben sehr um Signalverarbeitung, Signalübertragung, molekulare Basis dieser Prozesse. Und das sind einfach Teilelemente des Lebens, aber es ist nicht das Leben.
Signalübertragung, Signale werden ja auch von Viren ausgesandt, die ja immer ein Organismus brauchen. Ist das Leben? Ist ein Chemie-Cocktail.
Es hat sicher Aspekte des Lebens. Jetzt könnte ich mich wie die Philosophen rausreden mit so schwammigen Begriffen wie: Das Leben ist ein emergentes Phänomen, es taucht auf, es nimmt zu gewissermaßen mit der Komplexität der Untersuchungsgegenstände oder der Partikel in der Welt, die wir untersuchen. Aber es gibt sicher nicht eine simple Erklärung: Leben ist Doppelpunkt. Und es gibt sicher auch nicht einen definierten Zeitpunkt zwischen toter Materie und lebender Materie, wo wir sagen können, so, jetzt lebt's.
Aber genau an diesen Punkten, wo das nicht so klar ist, entfacht sich die Diskussion. Also manch einer sagt, naja, Viren könnten Leben sein, dann fragt man sich, wie ist das mit den Computerviren? Wie ist das zum Beispiel mit Greg Venter und seinem Bakterium, das er ja quasi am Computer im Labor erschaffen, zusammengesetzt hat? Ist das Leben aus Ihrer Sicht?
Also ich bin sicher, dass das wesentliche Eigenschaften des Lebens hat, dieses Bakterium. Wenn es Stoffwechsel haben kann, wenn es sich vielleicht sogar replizieren kann, also sich selbst abbilden kann, vermehren kann, hat es bestimmt Eigenschaften des Lebens. Warum nicht? Und da haben wir auch kein Problem mit, wir als Biochemiker zu sagen, das Leben ist hier offenbar, Sie sagten eben, ein Chemie-Cocktail, ist offenbar ein System, ein sehr komplexes System von komplizierten großen Molekülen.
Unklar ist ja auch, wenn man jetzt mal viele Milliarden Jahre zurückgeht und sich die Ursuppe anschaut, da hat man also Moleküle, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und. Und irgendwann war das Leben.
Also nachbauen, nachvollziehen kann man das sicher nicht, weil einem immer die Komponente Zeit fehlt. Das hat Jahrmillionen gedauert, bis aus der Ursuppe irgendetwas wurde, was wir vielleicht für Leben halten könnten. Solange haben wir einfach nicht Zeit als experimentelle Naturwissenschaftler. Wir können, wie gesagt, einzelne Prozesse, einzelne katalytische Prozesse zum Beispiel im Stoffwechsel oder einzelne Elektronenübergänge bei der Atmung oder so, die können wir sehr genau beschreiben. Einzelne Lebensphänomene. Wir können auch die Energetik des Lebens können wir beschreiben. Das war das Thema im vorigen Jahrhundert, wo die Leute sich große Gedanken gemacht haben, ob das Leben nicht der Thermodynamik, also der Lehre von der Energie in der Natur, widerspricht. Und man ist zu dem Ergebnis gekommen, es widerspricht ihm nicht. Es sind die Hauptsätze der Thermodynamik, gelten für uns als Menschen ebenso wie für den Kristall oder für den Stein, für das Mineral oder für das Element unserer Welt.
Sie sagten, Sie können nicht definieren den Punkt, an dem aus unbelebter, toter Materie etwas Lebendiges wird. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil sicher das Leben komplex ist. Das Leben ist, wie ich schon sagte, es ist nicht mit einer Eigenschaft zu beschreiben, sondern mit sehr vielen Eigenschaften. Sie haben einige aufgelistet in Ihrer Anmoderation. Und diese vielen verschiedenen Eigenschaften sind nicht alle gleichzeitig da gewesen. Beim Virus gibt es nur einige wenige davon. Schon die Signalübertragung, die Signalverarbeitung ist dort sehr begrenzt. Der Stoffwechsel ist äußerst begrenzt. Das Virus ist abhängig vom Stoffwechsel der Wirtszelle und so weiter. Es gibt verschiedene Eigenschaften, die da einfach noch nicht vorhanden sind. Wenn Sie mal jetzt primitiv gesagt, wenn Sie sagen, das Leben müsste ich definieren über 100 Sätze, 100 Eigenschaften, dann sind beim Virus vielleicht nur 3 davon da. Und jetzt können Sie streiten, ob das dann schon Leben ist oder nicht. Sie würden vielleicht, ich könnte dann mit Ihnen weiter streiten und ich könnte vielleicht sogar finden, in der objektiv toten Natur die gleichen 3 Eigenschaften, die dort eindeutig nicht lebendig sind. Zum Beispiel das sich replizieren. Sie wissen, ein Kristall entsteht aus einer gesättigten Lösung heraus, entsteht ein Mini-Kristallchen mit einer Elementarzelle.
Er wächst.
Und er wächst, er wächst. Er bildet sich selber ab. Es entsteht weiter und weiter und größer ein Kristall mit der gleichen Elementarzelle. Und naja, das ist eine Eigenschaft des Lebens. Es wäre aber albern, dieses Kristallwachstum als Leben zu bezeichnen. Es wäre umgekehrt auch albern, das Leben als Kristallisationsprozess zu bezeichnen. Es ist eine der vielen Eigenschaften des Lebens, die notwendig ist. Eine andere ist, also wir ziehen uns immer ganz schnell heraus, das Leben ist einfach komplizierter. Wir reden von der Komplexität, nicht? Aber es gibt sicher auch eindeutig auch tote, komplexe Systeme, ne? Also die Komplexität reicht nicht. Ich will darauf hinaus, es gibt viele Eigenschaften, die notwendig sind, aber nicht hinreichend, um das Leben zu definieren.
In den Wissenswerten gehen wir heute der Frage nach, was Leben ist. Mein Gesprächspartner ist der Neurochemiker oder Biochemiker Professor Ferdinand Hucho. Nachdem also diese Frage, was ist Leben, nicht geklärt ist, wenden wir uns jetzt der Frage zu, die wir, fürchte ich, auch nicht klären können. Was ist menschliches Leben? Auch ein Chemiecocktail besonderer Art?
Da habe ich eigentlich eine etwas präzisere Antwort.
Wie schön.
Ja. Die präzisere Antwort wird da sein, dass ich mich da nicht als Biochemiker und als Naturwissenschaftler fangen lassen möchte und eine naturwissenschaftliche Erklärung geben möchte. Ich möchte auch nicht eine biologische geben, die gibt es definitiv nicht. Da haben wir lange, lange nach gesucht und die Biologen aller Sorten haben darüber diskutiert, über das Problem, wann ist menschliches Leben menschliches Leben. Und da sie sind zum Ergebnis gekommen, es gibt nicht einen Zeitpunkt, wo meinetwegen die befruchtete Eizelle sich so weit geteilt hat zu einem Zellsystem, von dem wir sagen, das ist jetzt ein Mensch. Und da würde ich die präzisere Auskunft geben wollen, das menschliche Leben fängt definitiv nicht dort an, wo irgendwelche Moleküle sich sortieren oder wo der chemische Cocktail stimmt, sondern das menschliche Leben fängt da an, wo es irgendeinen menschlichen Bezug hat. Und deshalb ist mir eigentlich die Definition am sympathischsten, dass das menschliche Leben nicht mit der befruchteten Eizelle, mit der Fusion der Zellkerne von Spermie und Eizelle beginnt, sondern mit der Nidation, mit der Einnistung im Uterus. Denn da ist auf einmal der menschliche Bezug. Mit dem Moment sagt die werdende Mutter, ich bin schwanger, und kriegt rote Ohren und freut sich und kriegt Herzrasen und erzählt das ihrem Partner oder ihrem Mann. Es würde kein Mensch, kein Vater, keine Mutter, hurra, ich bin schwanger sagen, wenn die Kerne fusionieren. Denn wir wissen, dass die meisten, die große Mehrzahl der befruchteten Eizellen, werden nichts. Sie werden, gehen verloren. Sterben oder was soll man da sagen, nicht? Aber tragisch oder menschlich wesentlich wird es erst, wenn ein implantiertes, in den Uterus eingenistetes Zellsystem eben verloren geht. Durch Abort oder durch
Abtreibung.
Durch Abtreibung, also mit Absicht. Ne? Mhm. Also da würde ich sagen, da ist eine präzisere Definition möglich. Der menschliche Bezug, auf den kommt es mir da an.
Das heißt also, die ersten Tage sind an der Stelle für Sie, manche bezeichnen das, das ist die Potenz zum menschlichen Leben, noch nicht volle, schützenswerte menschliche Wesensdasein.
Sie wissen, dass das dem Gesetz widerspricht. Das Grundgesetz sagt, dass mit dem Moment der Kernfusion das menschliche Leben, das schützenswerte Gut, menschliches Leben beginnt. Das würde ich als Naturwissenschaftler jetzt nicht so ohne weiteres mitmachen. Da würde ich sagen, da sind wir eben dann doch noch auf dem Gebiet der Zellbiologie, auf der Ebene der Moleküle. Da sehe ich, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen mit dem Begriff der Potenz, der Potentialität des Systems. Das ist eigentlich ein altmodischer Begriff. Das ist den Philosophen nicht immer klar, die das sagen. Die Potenz liegt eigentlich in jeder Zelle. Jede Zelle, wie Sie wissen, hat den gleichen Satz Chromosomen, hat die gleichen Gene, die nur verschieden an- oder abgeschaltet sind, aber hat die gleiche Potenz. Und es gibt ja heute in der Stammzellforschung gibt es die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, wo man also durchaus eine Hautzelle wieder reaktiviert, wieder zurück sich entwickeln lässt zu einer Urzelle, zu einer embryonalen Zelle im Grunde. Nicht? Und das ist nun ganz, ganz, da sieht man, wie sinnlos diese Definitionen sind. Nicht? Jetzt würde keiner sagen, die Hautzelle ist jetzt ein vom Grundgesetz zu schützendes menschliches Leben. Dann müssten Sie jeder Schuppe, die Ihnen beim Frühkämmen aus dem Haar fällt, müssen Sie hinterher trauern oder beerdigen oder irgendwelches Theater drum machen. Und das machen wir eindeutig nicht. Das geht so nicht.
Sie haben darauf hingewiesen, das Grundgesetz sagt, das Grundgesetz ist menschengemacht, ist sozusagen aus einer bestimmten, auch deutschen Tradition erwachsen, in anderen Kulturen, in anderen Religionen sind ja da die Definitionen, da sind ja die Ansichten ganz anders, wenn sie denn geregelt sind, also da wird von einem Zeitpunkt nach 40 Tagen gesprochen oder wenn das Gehirn sich entwickelt hat.
Wenn die Organe sich ausgebildet haben.
Das ist an der Stelle kulturell abhängig, die Antwort auf diese Fragen.
Ja, das beweist ja schon, dass es nicht objektivierbar ist, dass es nicht feststeht, dass es der Diskussion unterliegt. Ne?
Wann ist der Mensch ein Mensch?
Also er ist sicher nicht nur ein Mensch, wenn er bewusst ist, da würden wir uns auf schlimmem Grund bewegen, denn auch ein bewusstloser Mensch, den wir von einem Verkehrsunfall aufsammeln, ins Krankenhaus bringen, ist selbstverständlich ein Mensch, den wir retten müssen oder dem wir helfen müssen, auch wenn er bewusstlos ist, auch wenn er keinen Willen hat, keinen freien Willen hat. Nicht? Auch da würde ich jetzt wieder also mich verstecken hinter den Kilometern von Büchern, die Philosophen geschrieben haben über diese Frage. Nicht? Es gibt ganz viele Definitionen, ganz viele Beschreibungen, was der Mensch ist, was menschliches Leben ist. Eine davon reicht sicher nicht und es gibt sicher nicht eine simple, die jeder schwarz auf weiß nach Hause tragen kann.
Sagt Professor Emeritus Ferdinand Hucho, Biochemiker an der FU. Danke für das Gespräch, die Wissenswerte mit Thomas Prinzler.
Dankeschön.